Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, zwei Teile heute Morgen, zwei Predigteile, zwei Impulse, dazwischen ein Lied. Ich sag's dann an. Und am Anfang von Teil 1 der Bibeltext gleich, um den es gehen soll. Der hat unverkennbar etwas zu tun mit dem, was wir gerade schon gehört haben, einmal aus Hosea 6, aus dem Alten Testament, und dann Lukas 19, gerade diese so bekannte Geschichte von Zachäus. Wir erinnern uns aus Hosea: Es kommt ans Licht, was mein Recht verlangt. Nächstenliebe will ich, keine Opfer. Und Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben, und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Jetzt lese ich uns Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, als er zu Hause am Tisch mit ihnen saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das nun die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist nicht neu, wenn ich das sage. Jesus, was er hier macht, das ist ein regelrechter Einbruch in diese ganzen Gepflogenheiten der damaligen jüdischen Mitmenschen, seinen Mitmenschen. Und jetzt möchte ich gleich eines vorweg schicken, damit ich hier nicht falsch verstanden werde. Ich will heute Morgen jetzt hier nicht ein sogenanntes Bashing, das ist ja so eine Abwertung, so ein immer wieder draufschlagen, also ein Bashing auf die jüdische Religion der damaligen Zeit vollziehen. Das ist das Fernste, was mir überhaupt vorschwebt. Wir müssen sehen: Die jüdische Kultur und vor allen Dingen die jüdische Gesetzeslehre, die Tora, ist, ob wir es glauben oder nicht, zur Grundlage geworden überhaupt westlicher Rechtssysteme und westlicher Kultur. Dieses kleine Volk hat überdauert auf eine fast nicht nachvollziehbare Art und Weise, obwohl es doch so häufig zwischen den Mühlsteinen der Kulturen und der Völker fast zermahlen wurde. Und das, was sie in ihrer Kultur, auch in ihrer Religiosität gelegt haben, das hat unser Rechts- und Maßstabssystem, unser Religionssystem, auch unser Denksystem nachhaltig beeinflusst. Und zwar in allen Bereichen. Deswegen liegt mir überhaupt nichts daran, irgendetwas abzuwerten. Ich möchte es nur einordnen und möchte heute Morgen ein bisschen darüber erzählen, was Jesus daraus gemacht hat, als er zu den Leuten gesprochen hat und als er zu ihnen gekommen ist. Was er dort tut, das wissen wir alle, das ist wirklich eine Revolution gewesen. Die Gesetze der Tora sind zur damaligen Zeit ein richtig hoher Zaun geworden. Gerade in dieser Zeit, wo Jesus aufgetreten ist, da kommen alle her von ihrem Denken, im jüdischen Denken eben aus dem Bereich der nachbabylonischen Erzählungen und der Gesetzeskodizes, die dort geschaffen wurden. Also, das ist schon einige Jahre her, einige Jahrhunderte, und da hat sich ein System etabliert, wo es den Leuten unglaublich wichtig war, auf diese Gesetze sich so zu verlassen, dass sie in jeglicher Hinsicht sinn- und identitätsstiftend sein sollten. Ich will das noch ein bisschen erklären. Es ist eine bange zusammengehaltene Tradition. Und ohne das Gesetz, ohne die Tora, würde dieses Volk auseinanderfallen. Die Tora in der Zeit vor 2000 Jahren wurde quasi zu einer Art kulturellem Überlebenskonzept. Für dieses kleine Volk, ich sage es nochmal, das fast zermahlen worden wäre zwischen den großen Völkern, war dieses Gesetz und das Befolgen des Gesetzes gleichzeitig in zweierlei Hinsicht überlebenswichtig. Zum einen, wenn man es gemeinsam befolgte, und wir können das uns überlegen, das gilt auch für andere Gemeinschaften, die sich so Regeln gegeben haben. Wenn man das gemeinsam befolgt, dann stiftet es ein solidarisches und ein gemeinschaftliches Weltbild und wir tun etwas gemeinsam, was uns auch gemeinsam zusammenhält. Und das andere, man hat eine eigene Identität dadurch. Das heißt, man hat einen Selbstwert, man hat ein Selbstkonzept dadurch, dass man diese Dinge miteinander glaubt, miteinander praktiziert und sich darin auch immer wieder miteinander bestärkt. Die Gemeinschaft und das Selbstbewusstsein, alles hing an der Tora. Und nicht nur an der Tora selbst, sondern natürlich an der ganzen hebräischen Bibel, wozu eben auch sowas gehörte, wie die Schriften der Propheten, gerade Hosea haben wir gehört. Und die Zöllner nun, die stehen außerhalb dieser Gemeinschaft. Sie wurden unrein durch ihren Umgang mit der römischen Besatzungsmacht und wurden zu Kolporteure einer fremden Macht. Und ihr unmoralisches Verhalten, diese Missachtung von Gesetzen auch, das führte zu allem Übel auch noch dazu, dass der Messias, auf den alle warteten, ganz sicher nicht kommen würde. Mehr noch, solche Leute wie die Zöllner waren letztlich daran schuld, wenn Gott sein Volk straft, was nach damaligem jüdischen Verständnis völlig gerechtfertigt ist. Denn, so das Verständnis, wer die Gesetze nicht einhält, hat Strafe und Unheil verdient. Man muss sich das vorstellen. Bei der Tora mit ihren 613 Mitzvot, den 613 Geboten oder Anweisungen, das ist wie ein Programm. Und die exakte Ausführung, also es liegt am Mikrofon, nicht an mir, die exakte Ausführung dieses Programms würde in eine Welt des Friedens führen. Das war die Anschauung. Halte dich an die Gesetze und du wirst in eine Welt des Friedens auf dieser Erde geführt werden, weil Gott hat das so vorgesehen, durch die Befolgung der Gesetze. Gott Jahwe, so die Anschauung der religiösen Eliten, der ließ sich nicht bestechen oder zu irgendwas bringen durch irgendwelche Opfer. Nein, Gott ist ja kein Hampelmann, der man mit irgendwas beeinflussen könnte. Dieser Gott war unbestechlich und er war ein Gott der gerechten Vergeltung. Und er sucht die Gerechten und er freut sich an den Gerechten. Und der Gerechte, nicht der Ungerechte, der Gerechte wird blühen wie ein Palmbaum. Die Ungerechten, die werden vergehen wie die Spreu im Wind. Man muss nur Psalm 1 lesen, dann weiß man, womit man es zu tun hat. Und nun kommt da einer wie Jesus und macht von sich reden, dass er die Tora erfüllen will und kein Jota des Gesetzes wird in irgendeiner Form abgewertet. Nein, nein, nein. Und dann setzt er sich mit den Unreinen an einen Tisch und posaunt heraus, ich bin gekommen, nicht die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Entschuldigung, das passt überhaupt nicht. Das ist nicht nur neu. Das ist kein Change-Prozess in der jüdischen Bewegung von der damaligen Zeit. Das ist schlichtweg unerhört. Das ist unmöglich. Das ist Verrat. Wo sind wir hingekommen, wenn einer sowas sagen kann? Der wird normalerweise auf der Stelle gesteinigt. Das Gottesurteil quasi sofort vollstreckt. Als Schriftgelehrter, als Rabbi, als Pharisäer, als Sadduzäer muss man sagen, hier sind alle Grenzen überschritten. Wohin wird uns das noch bringen? Jetzt müssen wir umdenken. Jetzt singen wir nämlich ein Lied. Bis hierher hat mich Gott gebracht. Also, wohin wird uns das noch bringen? Das werden wir gleich merken. Aber wir singen jetzt erst einmal, bis hierher hat mich Gott gebracht. die drei Strophen des Liedes 368. Wenn wir das singen, dass das eine christliche Überformung auch eines alten jüdischen Gedankens ist, nämlich, dass die Gerechtigkeit von Gott kommt, dass er die Gerechtigkeit ist und dass wir uns dieser Gerechtigkeit in Gott auch rühmen, aber dann natürlich in der dritten Strophe kommt das, was der christliche Glauben dazu gebracht hat, zu dieser Wurzel als Zweig eingepfropft, wie der Apostel Paulus das später einmal sagen wird an die Römer, dass eben diese Gerechtigkeit in Christus geschieht. Da sind wir aber noch nicht in dieser Szene, wo Jesus auf die Pharisäer und auf die Sünder und auf die Zöllner und auf die Menschen, mit denen er zusammenkommt, trifft. Ihr Lieben, das, was beim Propheten Hosea steht, wir haben es ja gerade gehört, geht noch in diese alte, in Anführungsstrichen, Richtung. Gott kann Ungehorsam gegenüber den Geboten nicht ungestraft lassen. Und die Anschauung ist wirklich genau die. Wenn wir uns falsch verhalten, dann haben wir Strafe verdient. Wir haben sie verdient. Ich sage jetzt nicht, dass das ist meine Predigt für heute, für unsere Zeit. Es ist die Zeit damals. Er hat uns verletzt, so heißt es, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er verbindet unsere Wunden. Wenn wir uns nicht so richtig verhalten, nicht so richtig glauben, die Gebote nicht beachten, die er uns mitgeteilt hat, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn er uns schlägt. Wohl ist er barmherzig. Ja, und er holt uns wieder zu sich zurück, aber nur, um in seiner Gerechtigkeit beim nächsten Mal uns auch wieder zu strafen. Und das ist in Ordnung. Dazu hat er ein Recht. Wenn aber das Reich Gottes kommt, und wenn es kommen soll, der Messias kommen soll, dann müssen die Gebote befolgt werden. Und jetzt kommt Jesus. Und er setzt sich bei einem Zachäus, bei einem Zöllner an seinen Tisch. Und mit einem Mal, sagt er, ist das Reich Gottes da. Aber ganz anders. Alles anders. alles neu. Und das Ganze nur neu durch eine neue Botschaft. Durch einen, der einfach sagt, Leute, es ist anders. Einfach mal so im Vorübergehen sagt er das. Als wäre es das Selbstverständlichste. Er sagt, üb doch mal Barmherzigkeit. Ich hätte jetzt fast gesagt, im Vorübergehen sagt er das so. Leute, ist übrigens was Neues jetzt. Vergesst das Alte. Nimm dieses Bild doch ruhig mal in dein Herz auf, dieses Kinderbibel-Zachäus-Bild, wie Jesus da unter dem Baum steht und oben in den Zweigen sitzt dieser Kerl, dieser fiese kleine Kerl, und Jesus bleibt stehen und sagt, steig schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Wie er das überhaupt sagt, ist ja schon so eine Sache, ne? Ich muss heute bei dir in deinem Haus zu Gast sein. So nach dem Motto, es gibt heute keine andere Möglichkeit. Bei dir und ich muss. Er hätte ja auch sagen können, Zachäus, wie sieht's aus? Zeit heute Abend? Macht er aber nicht. Er sagt, ich muss in deinem Haus zu Gast sein. Zachäus, ich habe mich da mal so ein bisschen innerlich auf ein Selbstgespräch mit ihm eingelassen. Zachäus, damit hast du selbst nicht gerechnet, oder? Umso besser. Umso besser, dass du damit nicht gerechnet hast. Wenn man damit nicht rechnet, dann ist die Überraschung umso größer und die Perplexität, die man dann vielleicht in sich hat und merkt, da ist ja eine Riesenlücke, da ist ein riesiges Loch. Und genau in dieses Loch, in diese Lücke, in diese Sehnsucht hat dieser Jesus jetzt plötzlich hineingestochen mit einem Stachel der Liebe, den vorher noch nie jemand so richtig erwartet hätte. Du hast damit nicht gerechnet, Zachäus. Nee, wer kann damit auch rechnen? Normalerweise geht dieser Rabbi daran vorbei und du hättest dein Ziel ja erreicht. Du hättest erreicht, dass letztendlich du ihn sehen kannst und dann wäre deine Neugier befriedigt gewesen. Aber es passiert ja mehr. Ach, Zachäus, du hast gar nichts im Haus, was du ihm anbieten kannst. Na gut, er ist reich, aber er hat nicht eingekauft. Ja, gehen wir mal davon aus, er hat nicht eingekauft. Kein Problem, Zachäus. Vielleicht hast du ja ein bisschen Wasser und wer weiß, vielleicht wird heute Abend noch Wein draus. Wenn wir Jesus jetzt plötzlich unter unserem Baum stehen hätten und er würde sagen, ich muss heute bei dir einkehren. Ja, was wollen wir machen? Wollen wir Martha-mäßig alles vorbereiten und sagen, hier noch und dieses noch und noch ein paar Tapas auf den Tisch und überhaupt geh mal noch zum Nachbarn und leih dir was aus. Dafür ist keine Zeit. Vielleicht reicht es ja, wenn ich ihm so ein bisschen das Wasser meines Lebens, was so ein bisschen abgestanden ist, reichen kann. Und er macht vielleicht wirklich einen Trollinger raus. Ich weiß es nicht. Hoffentlich nicht. Merlot wäre vielleicht besser. Egal. Ach, du weißt noch nicht, ob du es wert bist, Zachäus. Du weißt nicht, wenn er kommt und steht unter diesem Baum, wo du drauf sitzt. Du weißt nicht, ob das auch so richtig ist. Du gehörst doch eigentlich zu den Randfiguren einer Gesellschaft, trotz deines Reichtums. Du weißt nicht, ob du es wert bist. Ist ja auch vielleicht ein bisschen peinlich, was da passiert. Auch in aller Öffentlichkeit will er dich da rufen und er holt dich da vom Baum herunter. Na, du kommst schon selber. Ist das vielleicht auch alles ein bisschen überzogen? Aber schau dich doch mal um. Hier stehen genügend Leute rum, die meinen, sie sind es sicherlich wert und der Rabbi könnte doch bei ihnen zu Hause einkehren. Ja, das wäre doch mal eine richtig passende Gemeinschaft. Aber Pustekuchen, er kommt zu dir. Und ich schätze, weil er das macht, bist du es wert. Du bist es wert, sagt Jesus zu Zachäus, weil du in meinen Augen es wert bist. Und in den Augen anderer offensichtlich nicht. Und gerade deshalb komme ich zu dir. Weil du in den Augen der anderen nichts wert bist, aber in meinen Augen etwas wert bist, sagt Jesus. Deswegen gerade komme ich zu dir. Lass uns doch gemeinsam protestieren gegen diese Unbarmherzigkeit, die ich hier auf den Straßen und in den Häusern erlebe. Zachäus, du musst ihnen zeigen, dass du auch nicht auf der Brennsuppe daherkommst. Ich bin mir ziemlich sicher, dir wird auch noch irgendetwas einfallen, was du tun kannst. Ich traue dir zu, dass aus deinem Leben und aus deinem Kopf und aus deinem Herzen und aus deinen Möglichkeiten irgendwas passieren wird, womit du die Leute noch überraschen wirst. Was? Du willst die Hälfte von deinem Besitz den Armen geben? Gute Idee, aber bild dir bloß nichts drauf ein. Es gibt genug, die bilden sich auf ein paar Groschen ein, etwas ein, die sie so in Großzügigkeit weggeben an andere. Oder auf ihre mühsamen Anstrengungen im Befolgen der 613 Gebote und Anweisungen. Dabei will ich doch Barmherzigkeit und nicht Opfer. Es gibt genug Leute, die bilden sich auf sonst was etwas ein. Und ich kenne mich selber, jetzt bin ich mal wieder ganz bei mir, auf was bilde ich mir nicht alles was ein? Meine Güte, ich habe so eine Bildung. Ja, genau. Ich bin auch manchmal so unglaublich hingebungsvoll und so demütig und so verständnisvoll und ich versuche mich einzubringen und ich versuche mit meinen Möglichkeiten etwas zu tun und dann tue ich das und dann ist das wirklich so eine Art Selbsteinbildung. Dabei will Jesus das eigentlich gar nicht. Er will von mir eigentlich nur die Frage, ob ich auch barmherzig sein kann mit dem, was ich bin und mit dem, was ich tue. Ich glaube mir ja manchmal selber nicht meinen Glauben. Und ich glaube sowieso schon lange niemanden mehr seinen Glauben. Niemanden. Wenn jemand zu mir sagt, er glaubt, dann weiß ich, lass gut sein. Lass uns mal eine Strecke miteinander gehen, dann unterhalten wir uns mal über unseren Glauben, unsere Zweifel und unsere Sichtweise und unsere seltsamen, verschwurbelten Gedanken. Was sagt Jesus? Wer zum Arzt geht, erzählt dem doch auch nicht alles in Ordnung? Nein, natürlich nicht. Wenn ich zum Arzt gehe, logisch, dann sage ich ihm, wo es weh tut. Dann sage ich ihm, Herr Doktor, Frau Doktor, es ist irgendetwas nicht in Ordnung. Oder ich habe schon 14 Tage unglaublichen Husten. Ich werde ja nicht sagen, ach, mir geht's gut. Schön, Sie mal gesehen zu haben, dass ich mal heute einen Termin bei Ihnen in der Sprechstunde bekommen habe. Nein, im Gegenteil, ich werde doch die Dinge versuchen, auf den Tisch zu legen. Ich sage, untersuchen Sie mich bitte. Geben Sie mir die beste Behandlung, die möglich ist. Ja, so kann man mit manchem Arzt nicht reden, ich weiß. Aber dennoch, das wollen wir doch. Wir gehen als kranke Menschen zu Ärzten und Ärztinnen. Logisch. Also ihr Lieben, wenn Jesus heute zu euch zum Hausbesuch kommt und wenn er uns den Blutdruck misst, dann sei einfach du und sei klar und sei ehrlich. Und bitte ihn um diese Barmherzigkeit, ohne die niemand Gott schauen wird. Und überleg dir dann auch, und das ist das Zweite, überleg dir einfach eine gute Idee, wenn Jesus kommt. Muss ja nicht unbedingt so ein Zachäus-Knaller sein, ja? Aber irgendeine gute Idee, wenn Jesus kommt zum Hausbesuch, du wirst eine haben, ich bin mir ziemlich sicher. Barmherzigkeit hat in der Regel Hand und Fuß und dir wird schon was einfallen, da bin ich mir sicher. Und weil ich mir so sicher bin, mache ich jetzt einen Punkt und sage Amen. Amen.